einen kulturellen Salon. Der wird organisiert am 7. November in Gera in der Theaterfabrik und widmet sich dem großen, weit gefächerten Thema Kunst versus Politik. Wenn man nur die Überschrift hört, denkt man, ui, was fällt da jetzt eigentlich nicht darunter im Lebensbereich? Und was, wir wollen uns mal damit beschäftigen, was denn alles bei dieser Veranstaltung behandelt werden soll, weil sie auch bloß einen Abend geht und nicht irgendwie so richtig lang angelegt ist. Und ich freue mich, Ulrike Lüneburger und Johannes Smetan hier zu haben, um mit denen mal darüber zu reden, was es denn mit diesem Salon, mit dem kulturellen Salon in Gera auf sich hat. Hallo ihr beiden.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, genau.
Der kulturelle Salon in Gera widmet sich oder steht unter dem Motto Einmischen, Durchmischen, Wegwischen, Kunst versus Politik. Groß, weit angelegt, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
Das ist auch wiederum etwas länger her. Und zwar haben die LKJ Thüringen und das Thüringer Justizministerium sich Anfang des Jahres zusammengesetzt und gesagt, wir würden gerne was gemeinsam machen, weil in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum der Thüringer Verfassung stattfindet und wir, also das Thüringer Justizministerium, anlässlich dessen einen Wettbewerb ausgelobt hat, nämlich den Wettbewerb Thüringer Straße der Menschenrechte und Demokratie. Und dieser Wettbewerb soll die vielfältige Verfassungsgeschichte sichtbarer machen von Thüringen und insbesondere soll auf Orte, Ereignisse und Menschen, Personen aufmerksam gemacht werden, die sich für die Verbreitung von sozialen und demokratischen Ideen hervorgetan haben. Dieser Wettbewerb wurde ausgeschrieben, um es kurz zu machen, wird am 4.12. wird in der Aula von der Uni Jena, werden die Plaketten übergeben an die Orte und Personen oder Ereignisse, die prämiert werden. Das sind ganz unterschiedliche Ereignisse vom 17. Jahrhundert bis zur Zeit der Friedlichen Revolution in Thüringen. Und konkret ist es dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne einen Ort herausnehmen von einer Person oder der geehrt wird. Und wir haben uns entschieden, das in Gera zu machen mit dem Matthias Dommasch, einem Bürgerrechtler aus der DDR, der dafür, dass er seine Meinung zum Ausdruck gebracht hat, dafür, dass er sich gegen das System widersetzt hat, mit seinem Leben bezahlen musste. Und wir haben dann wiederum gesagt, gut, wir nehmen jetzt einen Ort, aber wie machen wir das eigentlich, dass dann die Jugendlichen auch Lust haben und Interesse daran haben, zu so einer Veranstaltung zu kommen? Was steckt eigentlich, also wie kann man das machen, dass Jugendliche Interesse daran haben, sich mit der Thüringer Verfassung oder auch mit bestimmten Orten, die dort geehrt werden, auseinanderzusetzen und sich dafür vielleicht zu interessieren oder sogar zu begeistern? Und wir haben dann gesagt, wir müssen mal thematisieren, wie man vielleicht neuere Formen der Auseinandersetzung mit politischen Ereignissen, mit auch geschichtlichen Ereignissen ins Leben rufen kann. Und da ist natürlich eine ziemlich gute Idee, gerade mit der LKJ zusammenzuarbeiten, kulturelle Bildung mit ins Spiel zu bringen, also Kunst. Also wie kann man mit Kunst gemeinsam politische Themen vielleicht auch ein bisschen greifbarer machen?
Johannes, wie kann man mit Kunst politische Themen greifbarer machen? Oder gehen Kunst und Politik eigentlich überhaupt einher?
Ich bin ja der Meinung, dass Kunst und Politik schon wahrscheinlich von Anfang an irgendwie was miteinander zu tun haben. Es liegt nicht nur daran, dass beides relativ schwammige Begriffe sind, so wie du es gesagt hast. Man kann ziemlich viel darunter fassen. Aber wenn man sich heute die Kunstgeschichte anschaut, schaut, welche Kunst aus den Jahrhunderten erhalten geblieben ist, was wir heute als Kunst definieren, dann sehen wir, dass das immer im Bereich von Macht, von Politik, von Herrschaft entstanden ist. Und Kunst hat sich aber seit der Aufklärung langsam davon emanzipiert, hat es geschafft, dazu eine sehr kritische Haltung einzunehmen. Schauen wir uns beispielsweise an, dass es im Mittelalter halt gang und gäbe war, dass Maler und Malerinnen, aber damals hauptsächlich Maler, fast nur Personen des großen öffentlichen Lebens, der Macht halt dargestellt haben, in ihren Bildern verewigt haben. Ob das nun Kirchenfürsten waren, weltliche Fürsten oder eben Handelsleute, wobei die dann schon eher zum Ausklang des Mittelalters dann relevant wurden. Und heute schauen wir uns an, welche Kunst heute großen Einfluss hat. Und da sehen wir Leute wie zum Beispiel den Street-Art-Künstler Banksy, der immer noch ein großes Geheimnis ist und gerade auf großer New York-Tour ist. Und er bespielt genau das Gegenteil. Er sozusagen beschmutzt die Tempel der Reichen und die Tempel derjenigen, die Macht in der Welt haben und sprüht dann Graffiti dran. Also das sozusagen, was als Aufbegehren der Unterschicht lange Zeit galt, derjenigen, die arm und vergessen waren und am Rande der Gesellschaft standen. Und dieser Mann ist heute sozusagen einer der größten und weltweit bekanntesten Künstler, die über ein interessiertes Kunstpublikum hinaus bekannt sind. Und das ist so für mich so ein Zeichen, dass Kunst ganz, ganz viel in Politik zu sagen hat und ganz, ganz viel in der Politik auch sich sozusagen zu äußern hat und vor allen Dingen neue Möglichkeiten des darüber Sprechens, des Sichtbarmachens von politischen Prozessen anbietet. Also Politik nicht nur eben als das Gespräch zu verstehen, sondern Politik auch die Auseinandersetzung über Musik, über darstellende Kunst, über bildende Kunst halt.
Ist das eine Möglichkeit auch? Also wenn ich jetzt an Politik denke, dann fällt mir als zweiter Begriff dazu automatisch Politikverdrossenheit ein. Und das ist ja auch gerade so im Nachgang der Bundestagswahl oder immer im Umfeld von Wahlen, ist das ja auch immer wieder ein Thema, was hochkommt. Und dass man vielleicht auch sagt, dass Leute sich zu wenig Zivilgesellschaft engagieren oder sowas. Ist Kunst eine Möglichkeit, Leute dazu zu motivieren, politisch in was für eine Art und Weise auch immer aktiv zu werden?
Also deswegen haben wir uns unter anderem die Marit Kretzer von dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen der Außenstelle Leipzig eingeladen. Die haben zur Friedlichen Revolution, 20 Jahre Friedliche Revolution, ein Projekt ins Leben gerufen, Demokratie versprühen. Und das war ist Politik auf Graffiti gestoßen und es war schon ziemlich, ziemlich faszinierend zu beobachten, wie da die Prozesse stattgefunden haben, wie Leute teilweise dazugekommen sind, die gesagt haben, eigentlich habe ich mich vorher so gar nicht so mit der DDR und was da eigentlich dahinter gesteckt hat und wie demokratische Prozesse damals stattgefunden haben, auseinandergesetzt. Und aber so, wie es jetzt stattfindet, also dass wir das mit unserer eigenen Art und Weise, wie wir gerne uns beschäftigen in unserer Freizeit, auseinandersetzen können, so ist es auf einmal was ganz Neues und es berührt mich eher. Und das ist eben vielleicht auch die Idee, die dahinter steht, zu sagen, dass es eben zusammenkommt, was man gerne macht, was einen berührt und womit man sich auch selbst ausdrückt, wo man für brennt, dass darüber auch Inhalte anders ankommen können, also auch über die affektive Ebene und nicht nur eben immer, man muss jetzt lernen, man muss machen, man muss tun, sondern es ist einfach eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Medien.
Wir wären aber natürlich keine reflektierte Veranstaltung, wenn Nein. wir nicht auch nochmal ein kritisches Auge darauf werfen würden. Und da gehört es natürlich auch zu sagen, dass natürlich eine Gefahr auch darin liegt, Kunst und Politik zu sehr miteinander zu vermischen, beziehungsweise Politik zu einem Event-Charakter zu machen. Die Diskussion gab es ja in einer abgeschwächten Form in diesem Wahlkampf auch wieder. Die CDU beispielsweise oder auch andere Parteien haben Musik benutzt auf ihren Wahlkampfveranstaltungen, die Künstlerinnen und Künstler so gar nicht prall fanden, dass die in so einen politischen Kontext gesetzt wurden. Und wenn sich sozusagen Kunst instrumentalisieren lässt von der Politik, dann wird das natürlich auch schnell zu einem Problem. Und tatsächliche politische Debatten können auch durch Kunst verschleiert werden, weil Leute sich eher um die Art und Weise des Auseinandersetzens Gedanken machen, anstatt über das Thema selbst zu reden. Dann werden wir auch drüber diskutieren wollen und müssen, wo da sozusagen die Grenzen sind, was jeweils vermittelt werden kann mit diesem Werkzeug.
Was ich mich gerade gefragt habe, als es um dieses Demokratieversprühen ging und Marit Kretzer kommt, also ich kenne jetzt nicht genau ihre Position dazu, aber wenn ich mir vorstelle, dass gerade Wände besprüht werden und das vielleicht auch nicht auf eine legale Art und Weise, dann gibt es ja immer noch ganz viele Leute, die es gerade immer noch nicht so besonders toll finden, aber wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft und sich mit einem System auseinandersetzt, was man nicht so gut findet, ist es auf einmal ein Akt der Widerständigkeit und dessen, was man gut findet, weil man sich damit halt aufbegehrt hat. Wie kriegt man denn so eine Spannung hin? Also, dass auf einmal was Subkulturelles irgendwie so eingenommen wird und mit aufgenommen wird und gesagt wird, ach, das ist eigentlich ganz gut, aber wenn es einem dann im aktuellen Lebensumfeld begegnet, dann ist das so, ich will es nicht.
Das ist natürlich jetzt, das ist keine ganz einfache Frage. Bei diesem Projekt weiß ich, dass es ganz wichtig war, auch wirklich Partner dabei zu haben, die sich im Graffiti-Bereich schon sehr lange engagieren und sehr lange auch dafür in der Öffentlichkeit auftreten, zu sagen, Graffiti ist Kunst und das möchten wir auch so wahrgenommen sehen und dass da auch viele Diskussionen geführt wurden, viele Gespräche geführt wurden. Das Projekt hat unter anderem in Leipzig stattgefunden, da war der Bürgermeister mit dabei und es wurde eben viel Aufklärungsarbeit gemacht und viel darüber gesprochen, was Graffiti eigentlich ist und was Graffiti auch sagen kann und dass Graffiti nicht als Sachbeschädigung so anzusehen ist. Ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt genauso beantwortet.
Ich finde, du sprichst da einen wirklich einen wichtigen Punkt an und der lässt sich auch nicht auflösen. Also wir werden in dieser Ironie, die genau dies hervorruft, irgendwie bleiben können. Das beste Beispiel ist wirklich Weimar, eine Stadt irgendwie hier ein paar Kilometer nur entfernt. In der DDR waren in Weimar sozusagen die ersten Graffiti Attacken gewesen, damals ausgelöst oder damals gesprüht und gemalt von dort ansässigen Punks, die einfach mal in einer Nacht losgezogen sind und die Wände bemalt haben. Das hat dann zu einer großen Repressionswelle in der DDR geführt. Unter anderem wurden dann eben auch die Farbdosen aus dem Verkauf rausgenommen, zeitweise. Das war sozusagen, und heute wird dies als einer der Startpunkte mit betrachtet, wo sich sozusagen die Jugend, gerade auch die Punk-Jugend in Thüringen von diesem System gelöst hat und gesagt hat, hier wollen wir nicht mehr bleiben. Gleichzeitig haben wir aber auch in Weimar irgendwie knapp 20 Jahre später einen der großen Graffiti-Skandale gehabt, wo die Polizei Sprayer festgenommen hat und dann mit Handschellen in verlassenen Häusern sozusagen festgekettet hat und nach Hause gegangen ist, um den Sprayern mal ein bisschen sozusagen ein Denk zu geben, was dann zu einer großen, Empörungswelle gesorgt hat und dann auch einige Leute in den Polizeirevieren den Kopf gekostet hat in Weimar. Also wir haben hier schon eine Kontinuität und ich glaube, das ist halt auch das Wichtige, wenn wir gerade von Graffiti sprechen. Graffiti ist halt ein Aufbegehren gegen die jeweils herrschenden Konventionen und das ist halt egal, ob wir uns jetzt gerade in einem ganz linken oder ganz rechten Staat befinden oder vielleicht auch in gar keinem Staat, irgendjemand wird sich immer davon irgendwie genervt fühlen und irgendjemand wird es immer geben, der diese Sachen bemalen wird.
Das heißt, es ist letztendlich ein ganz schön weites Themenspektrum, was wir da am 7. November behandelt und was auch anscheinend schon einige Kontroversen in sich birgt. Was mich nochmal interessieren würde, also gerade so vor dem Hintergrund, dass du ja bei der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung bist, was für Ansätze gibt es denn vielleicht schon, um kulturelle Jugendbildung in eine politische Richtung fließen zu lassen? Oder ist das sowieso immer inhärent und das Ganze kommt sowieso immer zusammen so ein bisschen?
Das war eben gerade der Ansatz, der dahinter steckt, dass dieses Feld noch gar nicht so beackert ist, wie es beackert werden könnte. Auf jeden Fall nicht so mit diesen klassischer Projektform oder ähnlichem, dass Zusammenarbeiten stattfinden. Wir sind ja als Dach- und Fachverband für unsere bald 16 Mitgliedsverbände eigentlich auch dafür zuständig zu sagen, hey, schaut mal, man könnte vielleicht mit dem was zusammen machen und mit dem was zusammen machen. Und das findet bis jetzt noch nicht so viel statt. Wir haben jetzt was zur 18-Wahl gemeinsam gemacht mit der Kunst- und Designschule Imago und mit Politikern der Jugendverbände der Parteien. Und da haben wir auch, Grau war gestern, wir wählen bunt, Wahluhren mit verschiedenen Kindern zusammen gemacht. Das war eigentlich eine ganz schöne Sache. Und das zeigt eben auch, dass es Spaß bringt und aber auch zum Nachdenken anregt. Natürlich ist es immer wieder Thema, auch gerade im kulturellen Bereich, zu sagen, wie ist die Förderung, wie werden unsere Verbände gefördert und wie ist eigentlich die Situation, zum Beispiel Anerkennung von Ehrenamt, was ja sehr viel stattfindet im kulturellen Bereich, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Also es ist immer wieder Thema, wir haben jetzt auch die Wahlbriefsteine für die Landtagswahlen 2014 aufgestellt und es wäre eben tatsächlich sehr schön in Zukunft noch mehr Kooperationen, Aktionen gemeinsam mit Vertretern aus der politischen Jugendbildung und der kulturellen Bildung zusammen zu machen. Johannes?
Ja, ich bin sozusagen einer dieser Vertreter von der politischen Jugendbildung und das ist tatsächlich so. Wir müssen, glaube ich, gucken in den Zeiten, in denen es Politikverdrossenheit halt immer mehr gibt. Und damit meine ich jetzt nicht nur das reine Wählen gehen, sondern überhaupt sich das politische Äußern im Alltag, in der Gesellschaft, wo das immer mehr um sich greift, muss die politische Bildung neue Wege sich suchen. Und der kulturelle Weg ist jetzt nicht unbedingt der allerneueste Weg. Das muss man sagen. Die Politik und Kultur ist schon immer irgendwie Hand in Hand gegangen. Es gab Theaterprojekte in der politischen Bildung. Die kulturelle Bildung hat schon immer sich auch mit Themen aus der Zeitgeschichte, aus dem aktuellen Tagesgeschehen auseinandergesetzt. Wir erfinden hier nicht das Rad neu. Aber was wir machen müssen, ist, glaube ich, intensivieren. Also mehr gucken, wo kann man da zusammenkommen, wo kann man auch gemeinsame Interessen vertreten. Und das meine ich sowohl als Lobbyorganisation für uns selbst, das meine ich aber auch und noch viel wichtiger für Jugend. Also dass wir Jugendlichen helfen, beispielsweise durch Kunst ihre Wünsche zu artikulieren. Und das ist wichtig.
Und dafür könnte ja der kulturelle Salon in Gera am 7. November vielleicht, also jetzt nicht den Anfang, aber sozusagen einer dieser Punkte sein, über die man dann geht, um eine gemeinsame erfolgreiche Zusammenarbeit anzustoßen. Am 7. November in Gera, Gera liegt jetzt nicht gerade um die Ecke, aber man kann sich ja trotzdem mal locker auf den Weg dahin aufmachen, ist ja auch bloß einmal in den Zug einsteigen und wieder aussteigen. Wo findet das denn genau in Gera statt?
Das findet in Gera in der Theaterfabrik statt.
Und was ist die Theaterfabrik?
Die Theaterfabrik gehört zu den Theatern der Stadt Gera. Und da haben wir auch einen ganz tollen Partner gefunden, weil die sich sehr engagieren und gerade auch im Bereich des politischen Theaters aktiv sind. Da wird auch ein Theaterstück, Die im Dunkeln, vorgestellt. Was sich dahinter verbirgt, verrate ich jetzt nicht, weil dann sind alle neugierig und kommen doch hoffentlich am 7. November nach Gera. Die Theaterfabrik ist in der Clara-Zetkin-Straße. Das ist ein kleines Theater mit genau so einem Charakter, wie wir uns das gewünscht haben, nämlich dass auch eine Atmosphäre herrscht, die zum Mitmischen, zum Mitdenken und Mitreden und Mitdiskutieren einlädt.
Wenn ich da jetzt teilnehmen will, dann gibt es ja manchmal so Veranstaltungen, wo man sich vorher anmelden soll und manche, wo man einfach abends hingeht, weil man gerade Lust und Laune drauf hat. Wie ist es denn bei der?
Also grundsätzlich fänden wir das natürlich super, wenn wir vorher wüssten, wer kommt. Anmeldungen können auch bei der LKJ Thüringen unter jugendarbeit@lkjthüringen.de gegeben werden, aber im Endeffekt ist das egal, ihr müsst euch nicht anmelden, kommt einfach vorbei, wir freuen uns über alle, die Lust haben, etwas über das Thema zu erfahren und mitsprechen möchten, eventuell auch.
Also die herzliche Einladung, am 7. November nach Gera zu kommen und sich einzumischen und die Sachen durchzumischen und dann vielleicht das Thema nicht wegzuwischen, aber gemeinsam halt darüber zu diskutieren, über Kunst und Politik, kulturelle Jugendarbeit, politische Jugendarbeit und wie das alles zusammengehen kann und wo vielleicht da auch die Widersprüche sind und die Widersprüche nochmal ein bisschen aufdecken und an denen sich auch ein bisschen abarbeiten. Vielen Dank Johannes, vielen Dank Ulrike, dass ihr da wart und eine erfolgreiche Veranstaltung in Gera.
Danke.
Vielen Dank.